Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sid Atlas kommt aus New York, lebt schon sehr, sehr lange in Berlin, ist eigentlich gelernte Schauspielerin, arbeitet aber schon lange als Kommunikationstrainerin. Heute Vormittag ist sie bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Sie sind aus Berlin zu uns gekommen und Sie haben den neuen Flughafen erlebt. Wie war's?
Es war sehr leer. Es war sehr, sehr leer. Die Flug aus Berlin war nicht so leer, aber...
Der Flughafen.
Der Flughafen war wahnsinnig leer.
Ja, komisches Gefühl oder irgendwie dann doch vollkommen normal?
Ich liebte Berlin-Tegel. So, insofern war es komisch, aber ich glaube, irgendwann mal würden wir sagen, ach, es ist ein richtiger Flughafen.
Okay. Wann sind Sie zuletzt in die USA geflogen?
Im März.
Und dann kam der große Lockdown.
Ja, es war gerade Anfang März. Ich sollte einen Job in Atlanta machen. Da bin ich dahin geflogen. Mein Sohn ist Skifahrer mit seiner 8. Klasse in Tirol.
Oh.
Und ich dachte, super geplant. Und dann kam die Nachricht, mein Job ist gecancelt worden. Seine Reise ist abgebrochen. Dann dachte ich, vielleicht soll ich nach Hause fliegen. Und am nächsten Tag hat Trump dieses, alle Flüge sind nicht mehr erlaubt. Und insofern, seitdem bin ich in Berlin.
Apropos Trump, Sie haben die amerikanische Staatsbürgerschaft und haben von daher auch von Berlin aus gewählt. Ja. Wollen Sie uns mitteilen, wen Sie gewählt haben?
Ja, ich habe gewählt der Gewinner, das heißt Präsident Joe Biden, und bin erleichtert und froh darüber.
Tja, da sind viele erleichtert und viele froh drüber, aber der amtierende Präsident denkt nicht dran, seinen Stuhl zu räumen. Wie sehen Sie das? Und vor allem auch Ihre Eltern, haben Sie mir vorhin erzählt, leben ja nach wie vor in New York. Wie sehen die das?
Ich meine, ich lebe ganz ehrlich in einem Bubble, weil alle Leute, die ich kenne, sind auf die gleiche Ansicht. Das ist ein Problem, weil wir alle sagen, okay, Trump ist verrückt und er wird irgendwann mal weg und er wird irgendwann mal weg. Und ich glaube dran. Und jetzt ist es alles, was er jetzt tut, ist, er macht Noise. Er macht irgendwie immer Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Und das Problem ist, dass man so viel Ablenkung macht, dass Leute fangen an manche Dinge zu glauben. Wenn man irgendwas hört tausendmal am Tag, denkt man, vielleicht gibt es ein Stück Wahrheit. Und das ist gefährlich.
Auf der anderen Seite, also immer mehr auch Parteifreunde ihm, immer mehr republikanische Senatoren geben ihm zu verstehen, dass es jetzt mal gut ist. Anders gefragt, wenn jemand dann doch an dem festhält, was er irgendwann mal sich eingeredet hat, besteht dann die Gefahr, dass derjenige auch eine lächerliche Figur wird?
Ich weiß es nicht. Das wird jetzt Bidens Job, dass er versucht, diese Leute auch irgendwie anzusprechen. Und es ist, glaube ich, wenn eine Lehrerin immer ein Klass hat und immer nur das Problemkind irgendwie Aufmerksamkeit an das Problemkind gibt, das ist nicht gut. Und wir können nicht nur Aufmerksamkeit an die Trump-Supporters geben. Wir müssen die anderen Leute, die für Demokratie arbeiten und die wirklich an den guten amerikanischen Traum glauben wollen, die muss man unterstützen. Aber es ist ein komplexes Land.
Ja, zumal, wenn Sie die Biden-Administration ansprechen, es ja auch darum geht, diesen Kampf gegen Corona vielleicht ein bisschen intensiver zu führen, als es der bisherige Präsident getan hat.
Er hat gar nicht gemacht. Insofern, der Biden, der kommt, wird es auf jeden Fall besser machen.
Wir haben viel zu besprechen heute Vormittag. Wir reden natürlich auch, deshalb haben wir Sie eingeladen, über die ALS-Erkrankung Ihres Mannes und den langen Weg, den Sie mit ihm zusammen da gegangen sind. Frau Atlas, Ihr Mann ist vor einem guten Jahr gestorben. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen heute geht?
Ja, mir geht es eigentlich gut. Und man würde vielleicht staunen, wieso geht es mir gut nach sowas. Aber ich habe durch diese Jahre so viel durchgemacht, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin am Anfang die Heilung.
Mhm. Sie haben auch zwei Söhne, der ältere, 19 Jahre alt, den Sie quasi in diese Verbindung mit Ihrem Mann mitgebracht haben. Der andere 14 Jahre alt, das gemeinsame Kind. Wie geht's diesen beiden Söhnen?
Ja, die sind beide wunderbare Söhne. Ich meine, jeder sagt, ihr Kinder sind die Beste, aber meine sind eigentlich die Beste. Und die sind einfach schöne Menschen. Und wir haben uns drei als eine starke Gruppe zusammengeformt. Mhm. Und wir sind durch die schwierigen Zeiten und auch jetzt durch die guten Zeiten jetzt, es macht sehr viel Spaß mit
Und welche beiden. Rolle spielt in dieser Dreiergemeinschaft Ihr verstorbener Mann?
Ja, es ist
in der Erinnerung.
Es kommt einfach so, es gibt nichts Verbotenes, es kommt so eine Geschichte und wenn er auftaucht, dann reden wir darüber. So irgendwie Henry, mein Ältester, hat nur gesagt, ja, das hat da irgendwann mal gesagt und haben wir gelacht und es gibt Bilder von ihm. Ich meine, das ist normal. Ich glaube, dieses, was sehr oft passiert, wenn jemand stirbt, man ist tabuisiert, man redet nicht darüber, weil man denkt, ach, das wird jemand traurig machen. Aber eigentlich ist die Mischung, dass man redet über Menschen, die gestorben sind, das bringt wieder Lebendigkeit wieder rein.
Dieser Prozess der Krankheit ihres Mannes, das ging ja über insgesamt 6, 7 Jahre. Hat vermutlich ihr eigenes Leben erstmal dramatisch verändert, hat auch dazu geführt, Frage, dass sie für ihr Leben neue Prioritäten gesetzt haben?
Es sind zwei Fragen. Ich meine, natürlich ist die ALS hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Er hat auch eine seltene Form von ALS. Da konnte er nach einem Jahr nicht mehr sprechen und dann letztendlich nicht mehr bewegen und atmen und essen. Und das ist so ein Teil der Geschichte. Die andere Teil ist die Geschichte ist, wie ich damit gelernt habe, über das Leben nachzudenken und über Beziehung und über Liebe. Und ich glaube, das sind so zwei Prozesse.
Ja, auch darüber, dass man sich vielleicht im früheren Leben über Kleinigkeiten aufgeregt hat, dass Dinge wichtig waren, die eigentlich nicht wirklich wichtig waren und dass sich da jetzt im Prozess für Sie auch was verändert hat?
Ja, ich meine, wissen Sie, ich weiß von meinem Freundekreis oder von, wenn jemand krank ist oder jemand ist am Sterben, alle Partner sagen zueinander, ja, lass uns nicht mehr über die Zahnpaste streiten, über wer bringt den Müll und das dauert ungefähr 48 Stunden, bis man doch streitet über die Müll und die Zahnpaste. Aber ein bisschen Bewusstsein soll man doch haben und ein bisschen Dankbarkeit soll man haben. Und das habe ich ein bisschen mehr gelernt als vorher.
ALS ist eine relativ seltene Nervenerkrankung, die immer tödlich endet. Sid Atlas hat sich deshalb sehr intensiv mit dieser Krankheit auseinandersetzen müssen, weil Frau Atlas, ihr Mann an dieser Krankheit erkrankt ist, an ALS und an ALS auch gestorben ist. Es gibt, habe ich gelesen, etwa 200 Menschen in Deutschland pro Jahr, die an dieser Krankheit sterben. Es gibt keine letztlich Medikamente, warum nicht? Weiß man das?
Naja, es gibt nur den Verdacht, weil die Menschen nicht lang genug damit leben, dass für die Pharmaindustrie ist das uninteressant.
Das wäre eine sehr niederschmetternde Antwort.
Das ist, warum es gibt sehr wenig Forschung und sehr wenig Geld in die Forschung. ALS-Patienten kämpfen untereinander, damit manche Medikamente schneller auf den Markt kommen könnte. So Stemzellen, alles diese Dinge, die man wirklich machen könnte. Mit der ALS-Bucket-Challenge, diese Ice-Bucket-Challenge, gab es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
Es gibt auch verschiedene Formen von Krankheit, von ALS-Krankheit, wie ich jetzt auch gelernt habe. Also Stephen Hawking, der berühmte Astrophysiker, der sehr alt geworden ist, 76 Jahre, hatte eine ganz andere Form von ALS als ihr Mann zum Beispiel.
Ja. So normalerweise mit dieser Krankheit, es fängt mit den Gelenken an, dass man hat irgendwie ein Kribbeln im Gelenken und dann letztendlich kommt es auch, dass es irgendwie der Atem und die Sprache wegnimmt. Bei meinem Mann hieß es ALS bulbare, bulbare aus dem Latein im Mund, sodass er erstmal nach einem Jahr nicht mehr sprechen könnte, dann nicht mehr essen, nicht mehr atmen könnte und danach auch nicht mehr bewegen könnte.
Mhm. Stephen Hawking ist alt geworden, ich habe es gerade gesagt. Jörg Immendorf, der Maler, ist auch noch relativ alt geworden. Ihr Mann war wie alt, als er dann vor einem guten Jahr gestorben ist?
Er war 56 Jahre alt.
Wie sehr hat er gelitten? Wie sehr hat er sein Schicksal verflucht?
Das kann ich nicht genau sagen, was er daran fühlte. Ich meine, das ist meine Geschichte und ein Buch habe ich darüber meine Geschichte darüber geschrieben. In die Zeit, als wir noch sprechen könnten oder als wir gesprochen haben über sein Handy, weil er nicht sprechen könnte, er hat eine Stimme runtergeladen, damit wir sprechen könnten, eine Frauenstimme, eine Britin, haben wir manchmal diese Themen vermieden, weil wir wollten einfach einen entspannten Abend haben und nicht über ALS sprechen können. So, wir haben selten, im Anfang schon sehr und danach weniger über ALS und seine Gefühle gesprochen.
War das gut so oder war das im Nachhinein ein Fehler?
Ich weiß es nicht. Ich meine, ich denke, wenn man in dem Moment ist und der Moment ist schon ziemlich schlimm, man will nicht über die Vergangenheit sprechen, weil dann hat man Nostalgie und ist man traurig. Und wenn man denkt über die Zukunft, ist man auch traurig und hat Angst, weil es wird immer schlimmer. Mhm. Und so, man versuchte sich engagieren in dem Tagesablauf zu leben und zu sagen, was können wir Schönes heute machen?
Ja. Sie haben Ihren Mann, Filmproduzent, Filmregisseur, für Ihr Buch anonymisiert. Warum?
Ja, ich wollte ihn schützen. Es ist, wie gesagt, meine Geschichte. Ich wollte meine Familie schützen dadurch.
Das ist die Erklärung.
Ja.
Wir reden über die ALS-Erkrankung Ihres Mannes. Diagnose vor plus minus 7 Jahren. Ein Schock, ein so großer Schock, dass Sie, glaube ich, bei 2 Ärzten waren in Deutschland, um auf Nummer sicher zu gehen.
Wahnsinnig viel. Ich meine, die Diagnose, die Prognose ist eigentlich 1 bis 3 Jahre. Mhm. Sodass er so viel lange lebte, war,
okay.
Wir können es nicht erklären, warum. Es gibt diese magische 3, dass man sagt, man braucht 3 Diagnose, bis man sagt, es stimmt. So, wir waren in 2 in Deutschland und dann 1 in Israel.
Warum Israel?
Ja, ich wollte einfach unseren Kreis erweitern und so sagen, okay, Deutsche, wir waren 2 gute Ärzte in Deutschland und die ALS-Community ist nicht sehr groß, die kennen sich untereinander. Sogar die Ärztin in Israel kannte der Arzt in Deutschland.
Das okay. Und Israel hat dann letztlich den deutschen Befund auch bestätigt. Es
ja.
war ALS.
Und das war ein harter, das war wirklich eine von den härtesten Tagen. Es gibt so mehrere, aber da hatte ich total viel Hoffnung.
Mhm.
Wir sind dahin geflogen, wir haben die Kinder erzählt, wir machen eine Abenteuerreise, weil wir haben die Kinder und unsere Eltern nicht erzählt, bis wir die 3. Diagnose hatten.
Mhm.
Weil wir dachten, warum sollen wir alle besorgen und Sorge machen. Und diese Ärztin hat wirklich uns Hoffnung gegeben. Und letztendlich war es die gleiche.
Falsche Hoffnung. Es begann bei Ihrem Mann damit, dass er nicht mehr sprechen konnte. Gefolgt dann von Mobilitätsproblemen, das heißt, er hatte auch motorische Störungen und konnte irgendwann auch nicht mehr laufen?
Ja, es ging, wie gesagt, weil es bulbar war, erstmal in den Mund, dass er nicht mehr sprechen konnte und dann brauchte er eine Sonde, weil er nicht essen könnte und dann Magensonde, dann ein Luftrohrenschnitt wegen der Atmung und danach ging es in die Gelenke, dass er seine Beine nicht mehr bewegen könnte und dann könnte er mit seinen Händen bewegen und dann auch nur am Ende nur ein Auge.
Oje. Also in jedem Fall auch dramatische Schritte. Wie ist das, wenn man dann so eine Magensonde bekommt oder wie war es für Ihren Mann, als der diese Magensonde bekommen hat und damit natürlich auch ein weiteres Stück seiner Selbstständigkeit verloren hat?
Ja, ich meine, ich glaube, wir waren beide. Ich meine, ich von mir habe das immer positiv gesehen, wo wir dachten, okay, jetzt muss er nicht quälen mit Essen, was so lang gedauert hat und was so schwierig für ihn. Jetzt kann er essen ein bisschen wegen dem Geschmack und diese Magensonde würde helfen, ihn zu ernähren, weil es wichtig ist, dass er irgendwie ein bisschen Gewicht zunimmt, weil die Krankheit ist es nicht nur, dass er Schwierigkeit zu sprechen ist, nimmt auch
klar.
Irgendwie, das beschleunigt die Metabolismus.
Ja, war es dann für ihn wenigstens so, dass er das bisschen, was er noch essen konnte, dann auch genießen konnte?
Ja, er hat so Kaffee geliebt. Und das war so immer unser Ziel, dass auch nach der OP, nach auch dem Luftröhrenschnitt, dass er nochmal eine OP hatte, mit der Idee, dass er vielleicht einen Schluck Kaffee oder einen Schluck was trinken könnte.
Ja. Luftröhrenschnitt, auch ein gravierender Einschnitt im Leben eines Menschen. Wie war es für Ihren Mann? Wie war es auch für Sie?
Ja, es bedeutet für uns danach 24 Stunden Pflege. Das heißt, dass jede 12 Stunden kam ein neuer Pflegerin bei uns zu Hause. In einem Jahr war es 93 und unser schönes sozusagen Zuhause wurde so wie ein kleines Krankenhaus aufgebaut.
Ja. Irgendwann, Frau Erdles, Sie waren ja eine Familie, da gab es auch noch 2 Söhne, relativ klein und es gab diesen Mann, der immer mehr zum Pflegefall wurde mit dem Ergebnis, dass sich Ihre Wohnung irgendwann mal in eine Art Intensivstation verwandelt hat?
Ja, so war das und es war keine leichte Zeit, aber ich glaube, man gewöhnt sich an alles. Ich glaube tatsächlich, man gewöhnt sich an alles und wenn man Kinder hat, ist immer eine Normalität da, immer ein Tagesablauf, man steht auf, bereiten die Kinder für die Schule vor, man macht Snacks, es gibt Geburtstag trotzdem, die gefeiert werden Und die zunehmende Krankheit von meinem Mann hat man dann sich engagiert, so man mehr Filmabende gemacht hat oder man Spiele gemacht hat, wo man nicht immer sprechen musste. Ja. Und es ist erstaunlich, dass man ziemlich viel machen kann.
Ja. Und die Kinder konnten auf eine ganz normale und selbstverständliche Art mit ihrem Mann und mit diesem immer kränker werdenden Mann umgehen?
Mal so, mal so. Ich meine, ich wollte sehr klar mit meinen Kindern ein offenes Gespräch und eine offene Möglichkeit haben, dass die immer mit mir darüber sprechen können. Ich wollte nicht auch penetrant, dass man immer darüber sprechen kann. Die brauchen auch ihr Freiraum, ihr krankheitsfreie Plätze, wo die sich einfach entfalten können. Und so haben wir das uns so ab und zu mal, wo wir spazieren gegangen sind, habe ich gesagt, ja, wie ist das? Versteht ihr immer, wenn Papa spricht oder nicht? Und so kommt man in Gespräche.
Wobei die Kommunikation dann über diese iPhone-App funktioniert hat. Er konnte ja nicht mehr sprechen.
Ja, im Anfang, die erste Jahr, also ja. Erstmal so immer weniger sprechen könnte, das war erstmal die Frage, konnte man ihn verstehen? Und nachher hat diese Stimme heruntergeladen, ein Britin.
Ja.
Keine Ahnung, warum der mit uns kommuniziert hat.
Dann natürlich diese Rundum-Betreuung ihres Mannes mit wechselnden Pflegerinnen und Pfleger, die ja irgendwie ein Stück weit auch ihre Privatsphäre tangiert hat.
Ja, ich meine, die sind wirklich gute Personen. Ich sage es wirklich, Hochachtung für diesen Beruf. Die sind aber schlecht bezahlt. Und deswegen war es immer wieder, dieses feste Team wurde immer wieder ein neuer saß auf dem Sofa.
Ja.
Und wir wollten zusammen in einem Bett schlafen und nach einem Nacht merkte man, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich gewandert in meine Wohnung, wo ich schlafen könnte, so mal auf eine Matratze bei den Kindern, mal auf dem Sofabett.
Tja.
Ja, war nicht leicht.
Also ihr Mann war bei Bewusstsein und er konnte sich ja auch dann mit dieser App oder per iPhone verständlich machen und es war, glaube ich, für ihn klar, er möchte leben und er möchte dieses Leben auch so weit und so lange es geht verlängern, auch um den Preis, dass er dann künstlich beatmet werden musste.
Ja, ich meine, das ist auch so. Ich glaube, das sind Entscheidungen, die man erstmal entscheiden muss, wenn man in dem Moment ist. Und das ging bei ihm so schnell, dass das war nicht eine Gedanke, dass er das nicht machen sollte. Und meine, unsere Geschichte und dieses Buch geht auch um eine Liebesgeschichte, unsere Liebesgeschichte. Und mit jeder Liebesgeschichte, es gibt verschiedene Jahrzeiten. Mhm. Und das ist auch so in unserer Geschichte.
Leute, hört mit. Sid Atlas kommt aus den USA, genauer gesagt aus New York, lebt seit inzwischen 25 Jahren in Berlin. Gelernte Schauspielerin, arbeitet seit langem als Kommunikationstrainerin, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass im letzten Dreivierteljahr sich auch ihren Jobs Corona-bedingt einiges verändert hat, oder?
Ja, ich meine, alles hat sich geändert, aber ich bin dankbar und glücklich, dass es bei mir doch weiter gut läuft. Und
tatsächlich?
Ich hatte nie gedacht, dass man Leute nur über Video, Zooms und Teams so gut coachen könnte. Ich habe das früher gemacht, erstmal persönlich kennenlernen, denn danach kann man das auf Video machen.
Ja.
Und jetzt habe ich eine Menge nur solche Menschen so kennengelernt.
Aha.
Und es hat auch was. Es ist anders, aber es hat auch was.
Also da sind Sie eine große Ausnahme, wenn ich das richtig sehe. Also viele aus Ihrer Branche beklagen, dass Ihr Umsatz ja fast auf Null zurückgegangen ist.
Ja, das sind schwierige Zeiten.
Und wir hoffen gemeinsam, dass sich die Zeiten nochmal ändern werden. Wir wollten über die Liebe sprechen, beziehungsweise Frage, verändert sich Liebe, wenn man mit einem Mann zusammen ist, der an einer solch schrecklichen Krankheit wie ALS erkrankt und der sich ja dann auch nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch seelisch, geistig ein Stück weit verändert?
Ja, ich meine, es ändert sich alles, aber in meinem Buch Das Jahr ohne Worte geht es um auch eine Liebesgeschichte von dem Anfang, wo wir uns total verknallt waren und geliebt und Familien aufgebaut und als er die Diagnose hat, erstmal haben wir dreimal geheiratet. So, es gibt auch so diese Leichtigkeit in der Mitte von einer ganz schrecklichen Zeit.
Wieso haben Sie dreimal geheiratet?
Weil wir wollten erstmal in Kopenhagen heiraten, weil die Papierarbeit geht schneller da.
Okay.
Und dann haben wir einmal in Berlin geheiratet für unsere deutschen Freunde und einmal in den USA für meine amerikanischen Freunde und Familie. So.
Okay.
Haben wir dreimal geheiratet, in der Mitte von die Diagnose sozusagen.
Wissend, dass Ihr Mann diese Krankheit hat und an dieser Krankheit sterben wird.
Ja.
Das war auch für Ihr weiteres Leben von Anfang an klar, dass es letztlich keine Hoffnung gibt?
ich meine, was ist Hoffnung? Ich meine, das war klar, dass er nicht normal weiterleben wird mit dieser Krankheit. Und ich glaube, ein bisschen Stück naiv bin ich oder war ich, dass man das Gefühl hat, die Liebe ist stärker als alles anders. Mhm. Und man kann trotzdem die Liebe gegen die Krankheit, die Liebe gegen die Vorstellung, wie wir hätte später leben können. Und wir können das irgendwie anders machen. Mhm. So habe ich geglaubt.
Hat es funktioniert?
Ich glaube immer noch an die Liebe. So insofern, ja, es hat funktioniert. Es hat nicht zerstört die Idee, dass Liebe ist wirklich die stärkste Mittel von allem in die Welt. Viel stärker als Hass. Mhm. Und in unserer Geschichte, in diese 5-Jahr-Zeiten, ist auch dann der Herbst, the fall, die Auseinanderfallen seiner Körper, unsere Beziehung. Und der Winter ist schon eine kalte Zeit und eine dunkle Zeit. Und dann kommt die 5. Jahrzehnt.
Was war denn die 5. Jahreszeit bei Ihnen?
Ja, die 5. Jahrzehnt zu verstehen, muss man ein bisschen über die Winter verstehen.
Und okay, den müssen wir noch ausklammern, ja, weil das kriegen wir jetzt in diesen Durchgang nicht rein.
Okay, das machen wir danach.
Das machen wir danach. Und zu dieser Liebe gehört aber auch die Geschichte eines Verrats. Insofern, als Sie festgestellt haben, und da war Ihr Mann schon schwer oder schwerst krank, dass er mit 2 Frauen noch eine Affäre begonnen hat. Korrekt?
Korrekt.
Das erste war eine eigentlich lesbische Freundin, mit der er wie, warum und wozu zusammengekommen ist.
Ich glaube, wenn man sucht nach dem Warum, ist, wird man nie eine Antwort bekommen. Schockiert natürlich, am Boden zerschmettert natürlich. Ich arbeite in Kommunikation und ich finde immer Worte und dieses Mal war ich tatsächlich sprachlos. Aber man muss sich arrangieren und man muss irgendwie auch damit einen Weg finden. Aber es war eine schmerzhafte Zeit.
Und dann, und das war eigentlich noch härter als die Geschichte mit der eigentlich lesbischen Freundin, war ein Verhältnis, das er begonnen hat mit einer Pflegerin. Und in diese Frau hat er sich dann auch verliebt.
Ja, ich meine, ich habe über die beide Entdeckung gleichzeitig habe ich das rausgekriegt. Und ja, man kann fast verstehen, dass wenn man in so einem Zustand ist, dass man sucht vielleicht nach einer Autonomie, irgendeine Möglichkeit, die Hände wieder auf die Lenkrad und zu steuern, links oder rechts. In irgendeiner Möglichkeit kann man es vielleicht verstehen. Mhm. Dass, als ich ihn fragte, ob er verliebt war und er antwortet mit seinem Telefon, ja, das habe ich nicht erwartet.
Mhm. Wie haben die Kinder reagiert, als sie davon erfahren haben?
Wir haben, er meinte, er wollte die Kinder erzählen. So, ich habe das gelassen. Das dauerte sehr, sehr lange, dass er erzählte, dass er aussieht. Und dann irgendwann mal habe ich die Kinder getrennt erzählt, warum er aussieht. Mhm. Und das war natürlich ganz, ganz schlimm. Aber ich habe versucht, ihm zu verteidigen, insofern zu sagen, es hat nichts mit euch zu tun.
Ja, aber ausziehen ist ja ein, es klingt so aktiv, jemand zieht aus. Ja. Ihr Mann war ein Pflegefall, ja, ein 100% Pflegefall, rund um die Uhr betreut, künstlich beatmet. Der zieht ja nicht einfach aus.
Ja, das war 4 Pflegepersonell und ein Transport und er ist mit auf den Stuhl mitgenommen worden.
Wohin eigentlich?
So eine eigene Wohnung, wo er auch diese Pflegepersonell 24 Stunden da auch betreut würde.
Ja. Dann, als Ihr Mann weg war aus dieser Wohnung und als die Intensivstation sich wieder zurückverwandelt hat in eine normale Wohnung, wie war Ihr Gefühl damals?
Ja, ich glaube, wir wollten alle leben und weiterleben. Ich bin ein positiver Mensch und in dem Buch ist sehr viel Humor drin und wir wollten das wieder, dieses Art zu leben wieder. Und das kam sehr allmählich, sehr, sehr allmählich. Und ich wusste, aber die große für mich war, dass ich ihn verzeihen wollte. Ja, und das kam, nach ich einen Podcast gehört habe mit einem Hospizleiter, der sagte, es ist wirklich schwierig zu verabschieden von Menschen, mit denen man eine komplizierte Beziehung hat. Und die 10 Worte, die immer funktionieren, sind: bitte verzeih mir, ich verzeihe dir, danke, ich liebe dich.
Wie war die letzte Begegnung?
Naja, dieses, was ich kurz erzählt habe, diese Möglichkeit, dass ich ihn verzeihen könnte. Und ich habe gewartet, bis ich wirklich das Gefühl habe, dass es wahr ist. Das war eine große Befreiung für mich. Mhm. Und das war eine Befreiung für uns beiden, glaube ich. Weil er war er lag da, er könnte nur ein Auge bewegen, aber ja. kam ein Tränen aus den Augen. Als ich ihm sagte, bitte verzeih mir, und das war für mich, dass ich nicht die Mensch sein könnte, die er brauchte.
Ja.
Und ich habe ihm verziehen, weil ich wusste, er wollte uns nicht verletzen. Er war ein guter Mensch.
Weil Sie die Formulierung gebraucht haben, ich verzeihe dir.
Ja.
ja.
Ich habe die Formulierung benutzt, was ich gehört habe, weil ich fand das so gut. Mhm. Ich fand das so gut. Und dieses Gefühl von Verzeihung, ist es nicht wie ein Harry Potter magischer Moment, wo man sagt, mhm. nachher ist alles wieder gut jetzt und es gibt nur mhm. so Regenbogen und so. Nein, es dauert, aber es ist wie eine Tür, die geschlossen ist, geht langsam auf.
Ja. Dieses Gefühl von einem sterbenskranken Mann, also vom eigenen sterbenskranken Mann betrogen zu werden, wie lange hat es gebraucht, bis Sie damit klargekommen sind? Weil das macht ja auch was mit seinem Selbstwertgefühl.
Klar, und das ist und das alles ist, es dauerte, glaube ich, von dem Moment, was ich das gehört habe, bis ich ihn verziehen habe, war vielleicht ein Jahr, ein ganzes Jahr. Aber ich hatte das Gefühl, dass die ganze Welt sagte, verzeih ihn. Ich hörte nur Musikstücke mit Verzeihung und habe irgendwie Motivationskalender mit Verzeihung, wie wichtig das ist. Ich habe das überall gehört. Ja. Und das war für mich eine... wirklich wichtig, dass ich das tun könnte. Deswegen sitze ich hier und kann wieder leben.
Mhm. Wenn wir gerade bei dieser Zeitschiene sind, wir hatten vor kurzem eine Sendung mit Anja Kasparin, eine Musikjournalistin, die auch in Berlin lebt, die ihren Mann an einem Hirntumor verloren hat und die gesagt hat, also dieser Spruch, Zeit heilt Wunden, es hätte 2-3 Jahre bei ihr gebraucht, bis sie festgestellt hat, dass dieser Spruch einen wahren Kern hat. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich glaube, es ist sehr individuell. Ich glaube, es gibt einen Verlust und dann ist man auf dem Boden und man bleibt auf dem Boden, bis man alleine aufsteht. Und wenn man sich aufsteht, das ist so ein kraftvolles Gefühl und dann muss man sich neu erfinden. Und dieser Prozess ist sehr individuell, aber ich will die Zuhörer und Zuhörerinnen Mut geben, dass man viel mehr durch... Man kann durch viel Schwierigkeiten durchkommen und das gibt einen danach.
Man kann viel aushalten und man kann auch wieder aufstehen, wenn man am Boden gelegen ist.
Ja, und ich glaube, wir sind jetzt auch durch diese Pandemie auch ein bisschen in einer Verlustzeit. Und durch diese Verlust ist man vielleicht teilweise wirklich auf dem Boden. Es gibt wirklich schlimme Situationen, aber es gibt einen danach. Und diese danach, das ist... Gefühl aufzustehen und sich neu zu orientieren, ist auch eine Befreiung.
Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Eins gehört.